Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Dienstag, dem 12. August. Schön seid ihr dabei. Heute geht es um folgende Themen. Die jungen Grünen Schweiz ergreifen das Referendum gegen die Schwächung des Zivildienstes und legen ein Konzept zur Schaffung eines freiwilligen sozialen Dienstes vor.
Dieser freiwillige soziale Dienst würde quasi Zivildienst und Zivilschutz zusammenlegen und es würde auch eine Abschaffung der Armee darstellen, so wie wir sie heute kennen.
So Magdalena Erni, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz. Fatma Ahmed Ibrahim war eine der einflussreichsten Frauenrechtlerinnen im Sudan. Heute jährt sich ihr Todestag zum 8. Mal.
When we get tired, we think of Fatma Ahmed Ibrahim.
Wenn sie müde seien, dächten sie an Fatma Ahmed Ibrahim. Dann stünden sie auf und konfrontierten alle Arten von Unterdrückung, denen sie ausgesetzt seien. Und ja, sie gebe ihnen Hoffnung. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Nachricht aus Medellin. Simon Keller mit den Details.
Den Tod von Miguel Uribe teilte das Krankenhaus Santa Fe in Bogota mit. Der kolumbianische Senator und Präsidentschaftskandidat ist gestern Morgen früh im Alter von 39 Jahren verstorben. Uribe war am 7. Juni bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Bogota angeschossen worden, unter anderem mehrfach am Kopf. Seitdem wurde der Politiker in einem Krankenhaus behandelt und mehrmals operiert. Gemäß Medienberichten wurden nach dem Anschlag mehrere Verdächtige festgenommen, darunter ein 15-Jähriger. Dieser soll die Schüsse auf Uribe abgegeben haben. Der Hintergrund der Tat sei noch unklar. Der mutmaßliche Drahtzieher des Anschlags führe nach Einschätzungen der Staatsanwaltschaft eine Gruppe von Auftragsmördern. Es bestünden Verbindungen zur Splittergruppe der linken Guerilla-Organisation FARC.
Im Irak ist es nach Angaben der Behörden zu einem landesweiten Stromausfall gekommen.
Wie das zuständige Ministerium mitteilte, fiel das Stromnetz aus, nachdem zwei Hochspannungsleitungen abgeschaltet worden waren, so der Deutschlandfunk. Die Versorgung werde schrittweise wiederhergestellt. Stromausfälle sind im Irak besonders in den heißen Sommermonaten keine Seltenheit. In der Hauptstadt Bagdad und Regionen im Zentrum und Süden des Landes stiegen die Temperaturen auf bis zu 50 Grad Celsius.
Der norwegische Staatsfonds verkauft Anteile israelischer Unternehmen.
Anteile von 11 israelischen Firmen seien vollständig verkauft worden, das teilte der größte Staatsfonds der Welt mit. Ende Juni hatte der Fonds noch Beteiligungen an insgesamt 61 israelischen Unternehmen gehalten. Ende 2024 waren es noch 65 Firmen gewesen. Die Überprüfung der Investitionen in Israel werde fortgesetzt, teilte der Fonds mit. Außerdem beendete er die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern, die seine israelischen Investitionen betreuen, teilte der Staatsfonds mit. Die Entscheidung sei, Zitat, aufgrund außergewöhnlicher Umstände gefallen, sagte der Chef des Staatsfonds Nikolai Tangen. Die Lage im Gazastreifen sei eine schwere humanitäre Krise. Alle Investitionen in israelische Unternehmen, die von externen Managern verwaltet wurden, werden nach innen verlagert und intern verwaltet. Finanzminister Jens Stoltenberg geht von weiteren Maßnahmen aus. Es dürfe keine Investitionen in Unternehmen geben, die sich an der Besetzung des Westjordanlands und am Gazakrieg beteiligten, forderte er. Einen pauschalen Rückzug aus allen israelischen Unternehmen schloss er erneut aus.
Die Schweiz atmet auf. Gold soll nicht mit Zöllen belegt werden.
US-Präsident Donald Trump erklärte gestern auf Truth Social, dass auf Gold keine US-Zölle erhoben werden würden. Gemäß SRF blieben somit die Schweizer Goldexporte verschont. Heute hätten auch auf alle Waren, die zwischen den USA und China gehandelt werden, Zölle von über 100% erhoben werden sollen. Nun haben beide Seiten beschlossen, die Verhandlungen dazu um 90 Tage zu verlängern.
Nach Bern. Die Mieten sind teuer. Die Mietpreisinitiative verlangt die Einführung von transparenten Vormieten. Nun kommt Gegenwind.
Heute wurde von GegnerInnen der Initiative der überparteilichen Kampagne gegen die Mietpreisinitiative lanciert. Diese sei nur Symbolpolitik, so das Komitee, bestehend aus den Berner Wirtschaftsverbänden, dem Berner Bauernverband, dem Swiss-Kanton Bern sowie SVP, FDP, EDU, die Mitte und einzelnen GLP-Vertretenden. Am 28. September 2025 stimmt das Berner Stimmvolk über die Mietpreisinitiative ab.
Und noch eine Meldung aus der Kultur. Mohammad Rasulov erhält den ersten Locarno City of Peace Award.
Der iranische Regisseur erhielt den Preis gestern in Locarno. Die Auszeichnung wurde von der Stadt Locarno in Zusammenarbeit mit dem Locarno Film Festival ins Leben gerufen. Sie ehrt Persönlichkeiten aus der Kultur, die sich in besonderer Weise für Frieden, Diplomatie und den Dialog zwischen den Völkern einsetzen. Der Preis ist der Auftakt zu einem mehrjährigen Projekt und wird künftig alle 2 Jahre vergeben.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Und jetzt zum Wetterbericht. Es gilt eine Hitzewarnung von heute Nachmittag bis und mit Freitag. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 17 Grad und steigen im Laufe des Mittwochs wieder auf 34 Grad. Am Donnerstag ist es teilweise leicht bewölkt bei Maximaltemperaturen von 31 Grad. Abkühlung gibt es erst am Wochenende. Am Samstag steigt das Thermometer erstmal nicht mehr über 30 Grad. Bis dahin findet ihr in der Aare Abkühlung. Die Temperatur beim Marzili beträgt heute 21 Grad.
Rabe Info.
Während derzeit viele Staaten auf Aufrüstung und Militarisierung setzen, wollen die jungen Grünen Schweiz die Wehrpflicht durch einen freiwilligen sozialen Dienst ersetzen. Dazu haben sie jetzt ein Konzept ausgearbeitet. Magdalena Erni ist Co-Präsidentin der jungen Grünen Schweiz. Ich habe sie gefragt, weshalb ein freiwilliger sozialer Dienst die Armee ersetzen soll.
Weil wir einerseits davon überzeugt sind, dass weitere Aufrüstung und die Investition von Milliarden in neue Waffen, in mehr Waffen nicht zum Frieden führen wird, vor allem nicht hier in der Schweiz. Und damit kommen wir gerade auch zum zweiten Aspekt. Die Schweiz ist ein sehr kleines Land. Die Schweiz ist ein Land mit sehr wenigen EinwohnerInnen. Ich glaube, wir müssen so realistisch sein und einsehen, dass falls ein Land sich entscheiden würde, in die Schweiz einzumarschieren, wir nie und nimmer im Stand sein werden, uns ernsthaft zu verteidigen. Das heißt, diese Milliarden, die heute Jahr für Jahr fürs Militär und für die Aufrüstung ausgegeben werden, die werden beispielsweise für den Schutz vor der Klimakrise oder für soziale Sicherheit viel besser investiert.
Jetzt ist es aber der Auftrag der Armee, das Land zu verteidigen. Und die Armee ist auf die Wehrpflicht angewiesen, weil sie sonst nicht über genug SoldatInnen verfügen würde. Wie soll sich denn die Schweiz jetzt ohne Wehrpflicht verteidigen?
Einerseits leben wir momentan in einer Situation, in der die Schweiz zu viele SoldatInnen hat. Per Gesetz dürfte sie gar nicht so viele SoldatInnen haben, wie sie das momentan hat. Trotzdem soll der Zivildienst weiter abgeschwächt werden, die Hürden erhöht werden, um in den Zivildienst zu gehen. Das ist ein Punkt, bei dem wir gar nicht einverstanden sind mit der momentanen Politik von Bundesrat und Parlament. Dann kommt dazu, dass wir als Schweiz, dass es eine Illusion ist, dass wir jemals uns selbst verteidigen können, eben gerade wegen der Größe unseres Landes, wegen den wenigen BewohnerInnen in unserem Land. Das heißt, dieses Geld hier, das kann man wirklich an anderen Orten besser und nachhaltiger investieren.
Kommen wir zurück auf die Politik. Sie haben auch beschlossen, das Referendum zu ergreifen gegen eine Schwächung des Zivildienst. Welche Gedanken spielen dabei mit?
einerseits übernehmen Zivildienstleistende heute in vielen Bereichen, wo wir das als Gesellschaft nicht hinkriegen, genügend Menschen zu haben, die arbeiten viel Verantwortung. Ich denke da beispielsweise an Altersheime, an Spitäler, an Schulen, aber auch an Naturschutz, wo Zivildienstleistende Wanderwege bauen und Neophyten ausreißen. Das heißt, Zivildienstleistende leisten heute essentielle Arbeit für uns als gesamte Gesellschaft. Wir sind darauf angewiesen, dass sie das weiter tun. Und wenn wir die Hürden hochsetzen, dann werden sie das in Zukunft nicht mehr so tun können. Und dann ist der zweite Punkt, dass eben die Armee heute bereits mehr Menschen hat, als gesetzlich erlaubt ist. Mit dieser Gesetzesänderung für den Zivildienst würde sich diese Situation weiter verschärfen. Das können wir nicht hinnehmen.
Und verstehe ich das richtig, der freiwillige soziale Dienst, für den Sie jetzt ein Konzept vorgelegt haben, würde dann die Aufgabenbereiche des Zivildienstes abdecken, aber auf freiwilliger Basis?
Dieser freiwillige soziale Dienst würde quasi Zivildienst und Zivilschutz zusammenlegen und es würde auch eine Abschaffung der Armee darstellen, so wie wir sie heute kennen. Es gibt selbstverständlich noch Teile, die sich um Cyberschutz und so weiter kümmern werden, aber die Armee als solche wird es dann auch nicht mehr geben. Den Dienst, den wir uns vorstellen in Zukunft, der sollte freiwillig sein, er sollte allen offen stehen, er sollte genügend bezahlt werden, sodass man wirklich auch tatsächlich davon leben kann.
Rabe Info.
Heute jährt sich der Tod der Fatima Ahmed Ibrahim zum 8. Mal. Sie war eine sudanesische Frauenrechtlerin und die erste Abgeordnete im Parlament. Für die sudanesische Filmemacherin Sarah Suliman ist sie auch heute noch ein wichtiges Vorbild. Ein Beitrag von Simon Keller.
Fatima Ahmed Ibrahim war tragende Figur in Sache Frauenrechte, so Filmemacherin Sarah Suliman.
Fatima Ahmed Ibrahim, she was a leader. He was definitely a leader.
Fatima Ibrahim kannte und verstand sehr gut die Herausforderungen der Frauen in ihrer Zeit. Die Unterdrückung, die sie sozial, politisch und ökonomisch erfuhren. Sarah Sulimans Film Heroic Bodies zeigt die Geschichte und die Erfahrung von sudanesischen Frauen. Fatima Ibrahim ist eine der dargestellten Persönlichkeiten im Kampf für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Geboren wurde Fatima Ahmed Ibrahim in Khartoum unter der anglo-ägyptischen Kolonialherrschaft. Ihr Geburtsjahr variiert in den Quellen zwischen 1928 und 1933. Aufgewachsen war sie in einer gebildeten und politisch bewussten Familie. In dieser Zeit, so eine Protagonistin in Sulimans Film, sei Bildung ein Türöffner gewesen. Bildung sei der Schlüssel zur Befreiungsbewegung der Frauen in Sudan. Lesen, Hören, Schreiben ermöglichte den Verstand zu erweitern, sich gesellschaftlich zu involvieren. Ibrahims Aktivismus begann während ihrer Schulzeit an der Omdurman Girls Secondary School. Dort gründete sie eine Zeitung namens El Raida, zu Deutsch die PionierInnen. Hauptthemen waren Frauenrechte und Antikolonialismus.
We cannot miss the first student, female disobedience.
Der erste studentische, weibliche Ungehorsam in der Geschichte des Sudans dürfe nicht übersehen werden, wenn wir von Fatima Ibrahim sprechen, so Filmemacherin Suliman. Es war das Jahr 1949. Sulimans Film zeigt Fotografien aus dieser Zeit. Professorin Fatma Babiker Mahmoud erklärt im Film Heroic Bodies, dass sich dieser Protest an die Schule richtete. Die Vorgesetzten der Schule fällten die Entscheidung, den naturwissenschaftlichen Unterricht für Mädchen abzuschaffen und durch Familienkunde zu ersetzen. Männer hätten viele Bildungsmöglichkeiten gehabt, Frauen nicht, so Babiker Mahmoud. Sie wollten nicht, dass Frauen Naturwissenschaften lernten und Ärztinnen oder Ingenieurinnen wurden.
بواسطه الجسد لسيستم كامله لمؤسسه كامله اللي هي المؤسسه الاستعماريه.
Die Frauen hätten sich so das erste Mal mit ihrem Körper gegen ein patriarchal und koloniales System aufgelehnt. Sarah Suleiman erklärt, für Fatma Ibrahim sei klar gewesen, der einzige Weg für die Befreiung von Frauen sei die ökonomische Unabhängigkeit. Doch Ibrahim fokussierte sich auch auf die politische und soziale Ebene.
Also, she knew women cannot be free until they equally enjoy public spaces.
Sie wusste aber auch, so Sarah Suleiman, dass Frauen nicht frei sein könnten, bis sie gleichberechtigt den öffentlichen Raum nutzen.
All sort of public spaces that men get to enjoy and dominate.
1947 gründete Ibrahim die Intellektuelle Frauenvereinigung und 5 Jahre danach war sie Mitbegründerin der Sudanesischen Frauenunion, von der sie später auch Präsidentin wurde. Sie setzte sich für gleiche Löhne, technische Ausbildungen für Frauen und für Alphabetisierungsprogramme ein. Sie konfrontierte sowohl die Kolonialbehörden als auch konservative Kräfte innerhalb der sudanesischen Gesellschaft.
And that movement, it's so rich. It was one of the best achievements that happened.
Für Sarah Suleiman war die sudanesische Frauenunion, Fatima Ibrahim und ihre KollegInnen eine wertvolle Bewegung. Sie sei eine der besten Errungenschaften in dieser Zeit in der afrikanischen und arabischen Welt. Man konnte sehen, wie sudanesische Frauen PionierInnen waren, wie sie Einzug in das Parlament erhielten, was sie erreichten für die sudanesischen Frauen. 1965 schrieb Ibrahim Geschichte, als sie als erste sudanesische Frau ins Parlament gewählt wurde. Ihre politische Laufbahn war oft mit Herausforderungen verbunden, darunter Verhaftungen und Inhaftierungen während verschiedener diktatorischen Regime. Trotz der politischen Verfolgung setzte Ibrahim ihre Arbeit fort. 1990 ging sie nach dem Militärputsch von al-Bashir ins Exil und fungierte von dort aus als Präsidentin der verbotenen sudanesischen Frauenunion. Auch international wurde sie für ihr Engagement ausgezeichnet. Sie kehrte 2005 nach einer Versöhnung zwischen der Regierung und der Opposition in den Sudan zurück. Dort wurde sie dann kurzzeitig erneut als Abgeordnete der Kommunistischen Partei Sudans im Parlament tätig. Im Jahr 2017 verstarb die Frauenrechtlerin im Alter von 84 Jahren in London. Frauen wie Fatima Ibrahim sind wichtige Figuren in der Geschichte der Frauenrechte Sudans, sagt Sarah Suleiman. Frauen hatten auch eine entscheidende Rolle in der Revolution von 2019. Doch Figuren wie Fatima Ibrahim zeigen, dass die Geschichte der Frauenbewegung bereits Jahre zuvor ihren Anfang nahm. Für Sarah Suleiman ist Fatima Ibrahim auch persönlich eine wichtige Inspiration.
Fatima Ahmed Ibrahim is unique. She can inspire many, but it's a great loss.
Sie sei einzigartig und ihr Tod ein großer Verlust. Wegen Fatima Ibrahim würden viele Frauen weiterkämpfen. Wenn Sarah Suleiman müde sei, dann denke sie an Fatima Ibrahim und stehe wieder auf. Fatima Ibrahim gebe ihr Hoffnung. Deshalb kämpfe auch sie weiter für die Rechte von Frauen.
Even if it's little, I honestly think she was one of a kind. I'll keep on fighting because I learned that from her.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 12. August. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Simon Keller und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.